Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, auf diesen wunderschönen Herrn Jesus Christus mit euch zu schauen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, indem ich euch eine kleine Geschichte erzähle. Und zwar, vor einigen Jahren kommt einer, vielleicht von euren Vorfahren, die Geschichte ist fiktiv, kommt nach Deutschland und er hat Lust, mal wieder Pelmeni zu essen. Ich selber kenne es nicht so gut, aber es soll richtig gut sein. Und er macht sich auf und sucht hier und findet einen Deutschen und sagt ihm, wo finde ich Pelmeni? Der Deutsche hat keine Ahnung, was das ist. Und dann erzählt er ihm, das ist Fleisch und das ist Teig. Und der Deutsche sagt, ach, guck mal, kauf beim Rewe, da steht Maultaschen drauf. Und er kauft sich das und isst und denkt, nein, das ist nicht das Wahre. Er geht weiter, er findet einen Italiener und der erzählt ihm was von Tortellini. Auch das passt nicht so richtig, oder? Auch das passt nicht so richtig. Wie schwierig ist es, jemandem das zu erklären, von dem er keine Ahnung hat, weil es aus einer anderen Kultur kommt, weil es nicht aus Deutschland kommt, sondern weil es aus Russland kommt. Und wie viel schwieriger ist es noch, für einen ewigen, unendlichen Gott uns den Himmel zu erklären, da wir Menschen doch nur die Erde kennen und keine Ahnung haben, wie der Himmel ist. Genau das ist die Aufgabe, die sich Gott gestellt hat. Und die Aufgabe hat Gott, ich denke, ziemlich gut gemeistert. Wie hat er das getan? Unter anderem, er hat den Mose zu sich in den Himmel genommen, hat gesagt, schau dir alles an, was wir hier haben. Und dann bau du ein Modell danach. Bau du ein Modell auf dieser Erde. Wir sagen zu diesem Modell Tempel oder Stiftshütte, dieser Tempel ist ein Bild vom Himmel. So wie wenn der Russe dann plötzlich sagen würde, doch, ich habe hier Pelmeni, komm, ich zeig dir und ich gebe dir das Rezept. Dann würde auch der Deutsche das hinkriegen, das zu backen. Vielleicht braucht er ein paar Versuche, aber er wird es doch dann hinkriegen. Und so wollen wir uns heute einen Teil von diesem Modell anschauen und uns von Mose, vom Gesetz erklären lassen, was Mose im Himmel gesehen hat, was er über den Herrn Jesus Christus im Himmel gesehen hat. Dass wir aber dieses verstehen, möchte ich nochmal beten und den Herrn Jesus um seinen Geist bitten, dass er uns erklärt. Ihr dürft aufstehen, wenn ihr wollt. Jesus, wir stehen jetzt vor einer unendlich schweren Aufgabe. Wir wollen dich kennenlernen, da du der ewige Gott bist und wir sind die vergänglichen Menschen. Bitte offenbar dich uns, wie du es getan hast durch dein Wort. Schenk uns, dass wir es verstehen, dass wir Freude, dass wir Liebe zu dir empfinden dürfen. Bitte gieß deinen Geist jetzt über uns aus, der wirkt in den Herzen, hier vor Ort und auch die, die im Fernseher oder am Telefon sitzen, Jesus, bitte schenk du es. Um der Gnade willen, um deiner Ehre willen, dass wir Menschen dich lieben, dass wir dich preisen und deinen Namen groß machen. Hier im Gottesdienst, aber dann auch im Alltag, wo wir hingehen. Jesus, bitte verändere unser Herzen. Wir haben das so, so nötig. Wir danken dir, dass wir wissen, wir beten aufgrund von deinem Wort, aufgrund deiner Verheißung. Und so dürfen wir jetzt im Glauben mit der Erhörung dieses Gebetes rechnen. Hab du Dank dafür. Amen. Unser Predigttext steht im 3. Mose in Kapitel 24, die Verse 5 bis 9. Das eben ist ein Abschnitt von der Stiftshütte. Vielleicht ist der eine oder andere noch nicht so oft hier gewesen. Ich führe uns geschwind ein mit ein paar Gedanken. Was ist die Stiftshütte? Die Stiftshütte ist ein Tempel Gottes, den er gebaut hat in der Wüste, in Form von einem Zelt. Da gibt es ein abgestrecktes Terrain und innen drin war ein Zelt mit zwei Zimmern quasi. Und das eine wird das Heilige genannt und das andere, das Allerheiligste, das ist der Thron Gottes, da wo Gott gewohnt hat. Also kurz, die Stiftshütte ist der Tempel Gottes, dort der Wohnort Gottes, wo er den Menschen begegnen wollte. Und da schauen wir uns jetzt einen Teil an von diesem vorderen Zelt. Ich lese 3. Mose 24, Verse 5 bis 9. Und du sollst Feinmehl nehmen und davon 12 Kuchen backen. Ein Kuchen soll aus 2/10 Eva bestehen. Und du sollst in 2 Schichten von je 6 Stück auf den reinen Tisch legen vor den Herrn. Und du sollst auf jede Schicht reinen Weihrauch legen und er soll für das Brot sein, als der Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, ein Feueropfer für den Herrn. Sabbat für Sabbat soll er, Aaron, sie beständig vor dem Herrn aufschichten, als eine Gabe von den Kindern Israels, als ein ewiger Bund. Und es, das Brot, soll Aaron und seinen Söhnen gehören, und sie sollen davon essen an heiliger Stätte, denn als ein hochheiliges von dem Feueropfer des Herrn soll es ihm gehören, als eine ewige Gebühr. Das Schaubrot. Wir fassen es zusammen unter dem Namen des Schaubrotes. Dieses wollen wir uns heute anschauen und wollen eine Leitfrage mitnehmen. Warum hat Gott angeordnet, dass dieses Brot an diesem Ort liegen soll? Was möchte er uns damit erklären? Wie der Russe sagt, Fleisch und Teig, und damit Pelimeni meint, hat Mose vom Brot gesprochen und meint damit was anderes. Er meint damit eine geistliche Wahrheit, und diese wollen wir uns heute anschauen. Wir gehen, wie es unsere Gewohnheit ist, Vers für Vers durch. Ich steige in Vers 5 ein und wollen hier die Wahrheiten deuten. Und du sollst Feinmehl nehmen und davon 12 Kuchen backen. Was ist Feinmehl? Feinmehl ist, ich habe bei meiner Frau im Mehllager nachgeguckt, vielleicht zu vergleichen mit Weizenmehl Typ 405. Ich denke, die Hausfrauen können sich darunter das vorstellen. Das ist das ganz normale Alltagsbild, das eben sehr fein ist. Feinmehl ist im Gegensatz zu einem Vollkornmehl, zu einem richtig massiven Mehl, wo es dann auch mal in den Zähnen knirscht. Und mehr noch, Feinmehl war ein Mehl, wo kein Dreck drin war. Also nicht nur Reste von den Körnern, sondern wo auch kein Sand drin war und so. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr Brot backt und eine Handvoll Sand reinrührt in den Teig oder ihr macht Waffeln oder so und da ist eine Handvoll Sand drin, dann wird es sofort merken, wenn man das isst. Das ist kein gutes Essen, das man dann hat. Und so war Feinmehl ein Mehl, das besonders gesiebt wurde. In der Wüste, ihr könnt es euch vorstellen, da war durchaus Sand da. Und dieses Feinmehl steht für besonders reines Mehl. Ein besonders reines Mehl, das wirklich, eben wie dieses Weißmehl, das wir heute haben, das einfach ohne Reste waren, die da nicht reingehören. Und aus diesem Feinmehl, so sagt uns das Wort Gottes, sollen 12 Kuchen gebacken werden. Diese Kuchen, in Vers 7 sehen wir nachher, das steht für Brot. Warum verwendet aber Mose dieses Wort Kuchen und nicht dieses Wort für Brot? Was ist der Unterschied zwischen Kuchen und Brot? Überlegt euch, ich lade euch zu meinem Geburtstag ein und zu der einen Hälfte sage ich, hey, ich habe euch eine Sahnetorte und ihr sagt, ihr kriegt ein Toastbrot. Wenn ich euch diesen Vergleich mache, ich denke, wir verstehen, warum Kuchen und warum Brot. Der Kuchen steht für was Besonderes, wird in der Bibel unter anderem verwendet, wenn der Priester eingesetzt wird, dann wird ihm ein Kuchen in die Hand gegeben, was Besonderes ist, was besonders Schmackhaftes, was Köstliches ist, was eben was anderes ist, wie irgendwie ein Toastbrot oder so, was besonders köstlich ist. Und auch wir haben das hier, wenn wir das uns anschauen, das Abendmahlbrot, das ist auch ein besonders liebliches Brot, das ein bisschen süß schmeckt. Überlegt mal, wir würden Abendmahl feiern und würden euch Pumpernickelbrot austeilen. Wäre was anderes, oder? Wir würden es auch essen, aber der Geschmack von diesem Köstlichen, von diesem Lieblichen wäre nicht mehr da. Jetzt aber wollen wir die Frage stellen, warum Feinmehl und warum der Kuchen? Was hat das miteinander zu tun? Wir finden dieses Feinmehl, den Kuchen, hier im 3. Mose nochmal an einer anderen Stelle, und zwar beim Speisopfer. Das ist ein Opfer, das Mose hat darbringen sollen, oder Mose hat anordnen sollen, um zu veranschaulichen, dass der Mensch ein perfektes Leben leben soll. Und dafür steht dieses Feinmehl, dafür steht dieser Kuchen. Wer das nachschlagen möchte, in Jesaja 66, Vers 20, legt uns Jesaja das aus. Feinmehl und der Kuchen stehen für das Speisopfer. Das ist ein Opfer, das kein Blut vergossen wurde. Wir wissen es bei anderen Opfern. Vorher haben wir im Lied gesungen, das Opferlamm, das Jesus darstellt, das wurde geopfert. Da wurde die Kehle durchgeschnitten, das Blut musste rausfließen. Aber wenn ich einen Kuchen aufschneide, dann fließt kein Blut raus. Da war ein Opfer, wo kein Blut vergossen wurde. Und deswegen stehen diese Opfer für ein vollkommenes, absolut reines Leben. Und hier ist auch der Sprung nicht mehr weit zu unserem Herrn Jesus. Der Herr Jesus sagt in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt selber, ich identifiziere mich mit diesem Brot, aber nicht mit irgendeinem Brot, das es da gibt, sondern ich identifiziere mich mit einem absolut reinen und vollkommenen Leben. Das ist mein Leben, das ich gelebt habe. Aber weiter, ich bin nicht nur ein reines und vollkommenes Leben, sondern Jesus sagt, ich bin auch ein köstliches Leben. Mein Leben, wenn wir es lesen in den Evangelien, es ist ein köstliches Leben. Es ist schön, die Geschichte des Herrn Jesus anzuschauen. Es ist schön, sich mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen und sein Leben zu untersuchen. Woran sehen wir das? Für mich persönlich eine der markanten Stellen ist mein Herr Jesus, der mit den Pharisäern und den Sadduzäern im Streitgespräch ist. Wir haben es in der Markus-Reihe haben wir es gehabt, die letzten Wochen, schon ein bisschen weiter her. Wie souverän und wie gut antwortet der Herr Jesus auf jede Versuchung, die sie ihm stellen, jede Falle. Der Jesus in seiner absoluten Schönheit und Brillanz findet immer wieder gegen die besten Theologen, er findet die Antworten, mit denen keiner gerechnet hat. Oder anders, der Herr Jesus ist derjenige, der auf dem Sturm im Schiff schläft. Das würde mir nicht einfallen, das würde keiner der Jünger einfallen, aber der Herr Jesus in seiner Schönheit und seiner Souveränität hat die Ruhe. Er ist ein ganz anderer Mensch wie alle anderen, die da waren. Er in seiner Schönheit kann einfach sagen, ich ruhe, ich bin der Schöpfer, ich weiß, was kommen wird, ich kann mich hinlegen. Er wirkt aufgeweckt und die Jünger sagen, was ist los, Jesus? Und Jesus spricht ein Wort und das Meer ist ruhig. Ist das nicht der Herr Jesus in seiner Schönheit? Könnten wir nicht die Geschichten über den Herrn Jesus ins Unendliche ziehen? Und wenn ich hier mit dem Mikrofon durchgehen würde, jeder von euch könnte mir wahrscheinlich eine Lieblingsgeschichte vom Herrn Jesus sagen, wo er sich immer wieder daran erinnert, vielleicht von Kindheit, die er mag, wo der Herr Jesus in seiner Schönheit erzählt wird. Und so ist das Brot, das dort liegt, ist ein Bild dafür, dass der Herr Jesus ein absolut vollkommenes, köstliches Leben gelebt hat. Daran dürfen wir uns erinnern, wenn wir das Abendmahl essen, daran dürft ihr euch erinnern, wenn ihr einen Kuchen das nächste Mal aufschneidet. So wie der Kuchen den meisten Menschen einfach ein Wohlgenuss ist und man sich daran freut, so darf man sich am Herrn Jesus freuen und ihn genießen. Seine Reinheit wird dann besonders dadurch veranschaulicht, dass er sündlos war. Er stellt den Juden die Frage, habe ich eine Sünde getan? Na, dann klagt mich an, er lässt es drauf ankommen, kommt keine Sünde. Pilatus fragt später die Juden und fragt sie, warum habt ihr denn Jesus gebracht? Und die, fast ironisch, die Juden sagen, hätte er keine Sünde, dann hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Aber eine Sünde können sie nicht aufzählen. Das ist wie, wenn ich dich an die anklage und sage, ich klage dich an und du fragst mich, warum? Und ich sage, ich tue es halt. Du wird schon ein Fehler da sein. Genau genommen kann ich es nicht sagen. Da ist nichts beim Herrn Jesus. Und so Pilatus muss im Anklageprozess dreimal feststellen, ich finde keine Sünde an ihm. Das Johannesevangelium macht das sehr, sehr deutlich, keine Sünde am Herrn Jesus. Was ist unsere Leitfrage? Die Leitfrage ist, warum liegt dieses Brot an diesem Ort? Warum hat Mose dieses Brot dorthin legen lassen? Die erste Antwort ist, um zu repräsentieren das Leben des Herrn Jesus. Zu repräsentieren, der Herr Jesus ist absolut köstlich in seinem ganzen Wesen. Und das ist für euch offen. Ihr könnt es heute Mittag, nehmt euch ein Evangelium, lest es durch und findet die Köstlichkeit des Herrn Jesus. Ein paar Punkte haben wir uns angeschaut. Und zu zeigen, das Brot liegt dort, um zu zeigen, der Herr Jesus ist absolut rein. Keine Sünde war an ihm, wie das Feinmehl rein ist. Vielleicht, liebe Eltern, könnt ihr mal euren Kindern Wecken backen und dann macht ihr einen Wecken mit Feinmehl und dann macht ihr noch einen und tut tatsächlich ein bisschen Sand rein. Ihr müsst es den Kindern dann wegnehmen, dass sie nachher nicht die Zähne sich kaputt machen, aber da könnt ihr eine gute Gegenstandslektion machen. Macht da nicht zu viel, ihr müsst es nachher wegschmeißen, das wird keiner mehr essen wollen. Weiter. Der Text geht weiter mit uns und gibt uns eine weitere Lektion. In Vers 5 möchte ich nochmal einsteigen. Und du sollst Feinmehl nehmen und davon 12 Kuchen backen. Manche Kommentatoren schreiben ja, diese 12er-Zahl, die steht für das Volk Israel. Und ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber nein, das ist nicht das Volk Israel, das dort liegt. 12 Kuchen steht nicht für das Volk Israel, weil hat das Volk Israel rein gelebt und hat das Volk Israel ein köstliches Leben gelebt? Nein, hat es nicht. Sondern der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Was aber bedeutet das? Lasst uns da Auch wie das Leben, das an Jesus annehmen, er erklärt es uns. Die 12er-Zahl bedeutet, Jesus hat genug für jeden Stamm im Volk. Für jeden Stamm im Volk. Als er Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, dann war er müde, hat sich zurückgezogen auf einen Berg und er kommt oben an und er sieht eine große Volksmenge. 5000 Mann und noch viele andere. Und dann sagt er, erprobt seine Jünger und sagt, was geben wir denen zum Essen? Und er speist sie, er dankt und er speist sie später durch eine Brotvermehrung. Und er sagt, sammelt wieder ein, dass nichts übrig bleibt. Und dann steht dieses Bemerkenswerte in Johannes 6, 1 bis 13. Die Jünger sammeln ein und es bleiben 12 Körbe übrig. Wie viele Jünger hatten wir? Wir haben 12 Jünger. Für jeden der Jünger gab es einen ganzen Leib. Mose hat 12 Kuchen backen lassen, deswegen, um zu symbolisieren, es genügt für das ganze Volk. Das ganze Volk kann von diesem Brot essen. Übrigens, nur das ganze Volk, es waren nur 12, keine 13 Kuchen. Für die Heiden gab es nichts. 12 Kuchen für das ganze Volk. So wie der Herr Jesus 12 Laib Brot übrig lässt, um zu zeigen, 12 Körbe übrig lässt, um zu zeigen, es ist genug für alle da. Ich versorge euch. Aber nicht nur das, dass es 12 sind, sondern, schaut mal weiter, du sollst Feinmehl nehmen und davon 12 Kuchen backen. Ein Kuchen soll aus 2/10 Eva bestehen. Jetzt backen wir heute kein Brot mehr in Mengenangaben mit Eva. Das sind so Hohlmaße, also so Krüge, die als Eva bezeichnet wurden. Die wurden gefüllt, so wie wir heute die Messbecher haben, nur dass die viel größer waren. Und wenn man es mal nachschlägt, 2/10 Eva heißt 1,2 Kilo Brot ungefähr. 1,2 Kilo Mehl alleine. Ich habe mal nachgefragt, normalerweise hat das Abendmahlbrot 600 Gramm. Das sieht mir klein aus, oder? Du hast diesmal weniger gemacht, genau. Normalerweise hat es, wie viel ist das? Wissen wir nicht so genau, okay. Also 400 Gramm. Ihr könnt es nachher, wenn es Alfred hochhebt, könnt es mal angucken. Das sind 400 Gramm Mehl, das da verarbeitet ist. Dort 1,2 Kilo Mehl, ein so ein Brot. Also es war nicht so ein kleines Toastbrot oder sowas, sondern es waren richtige große Brocken, die dort Mose hat verbauen lassen. Um zu symbolisieren, es ist genug, Leute. Das, was dort liegt, ist genug. Ich möchte es euch weiter veranschaulichen, indem dass wir in 2. Mose 16 gehen. Das ist der Bericht, als es folgt, ausgezogen ist, gerade durchs Schilfmeer durch. Und dann kommen sie in die Wüste und das Volk fängt an zu schimpfen und sagen, wir haben nichts mehr, wir haben kein Fleisch mehr. In Ägypten ging es uns besser und hier haben wir aber nichts mehr. Und dann sagt Gott, okay, liebes Volk, ich werde euch Brot geben, ich werde euch zu essen geben. Legt euch schlafen, morgen früh wird Brot da sein. Dann legen sie sich schlafen. Am nächsten Morgen wachen sie auf, der Nebel ist da, der Nebel verzieht sich langsam. Sie gucken aus den Zelten raus und dann sagen sie Manu. Manu heißt übersetzt, was ist das? Sie wissen nicht, was das ist. Da liegt irgendwas zum Essen. Das ist das Manna, so kennen wir das. Das ist das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gegeben hat. Und Mose sagt, sammelt jeden Tag, so viel ihr braucht, aber nur für den einen Tag. Am anderen Tag sollt den anderen Tag nochmal rausgehen. Das Volk war ungehorsam und so. Und da wollen wir die Verse 21 lesen, 21 bis 23. In 2. Mose 16, 21 bis 23. Wir machen jetzt ein bisschen Matheunterricht. Also dürft aufwachen, auch wenn es Sonntag ist. So sammelt jeden Morgen jeder so viel er zu essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und es geschah am 6. Tag, also am Freitag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, 2 Gomer, Gomer ist auch eine Maßeinheit, für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist die Ruhe ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Also am Freitag durften sie doppelt so viel Brot sammeln, so viel sie wollten. Und es war ausnahmsweise auch noch gut für den Samstag, für den Sabbat. Und hier steht, sie sollten 2 Gomer sammeln für jede Person. Wenn wir diesen Text weiterlesen, dann gibt es der letzte Vers ist ein richtiger Bruch. Der passt nicht rein. Das ist wie, wenn ihr in Deutsch, weiß ich nicht, eine Gedichtinterpretation macht oder eine Geschichte schreibt und ganz am Schluss schreibt ihr noch, ach übrigens, 50 Zentimeter ist ein Meter. Euer Lehrer würde euch das durchstreichen und sagen, was soll denn das? Das interessiert doch hier keinen. Und so tut es Gott. Schaut mal den Vers 36. Da setzt er einfach noch eine Umrechnungstabelle an und sagt, ein Gomer aber ist der zehnte Teil eines Ephas. Jetzt erklärt er uns, wie viel das Brot war. Und jetzt seid ihr gefordert, ich rechne es euch nachher schon aus, ein Gomer sollten sie sammeln und ein Gomer ist der zehnte Teil eines Ephas. Wie viel sollten sie dann am Freitag sammeln? Zwei Gomer, so haben wir es gelesen. Und was sind dann zwei Gomer? Zwei Zehntel Epha. Das ist genau die Einheit, wie das Brot dort war. 2,1 Kilo Mehl. Das ist genau die gleiche Einheit. Das heißt, was sie dort in der Wüste hatten, war die Summe für einen Freitag und für einen Samstag. Oder anders gesagt, sie hatten genug für den Arbeitstag und für den Ruhetag. Das heißt, in der Stiftshütte, liebe Gemeinde, liegt Brot nicht nur in großen Massen, sondern es liegt genug Brot für die Arbeit und für die Ruhe des Volkes. Es liegt dort Brot für die Arbeit und für die Ruhe des Volkes. Wenn wir in 4. Mose den Vers 24, Vers 6 lesen, da finden wir noch ein weiteres, das nochmal diese Genügsamkeit, diese Masse zum Ausdruck bringt. Und zwar steht da in Vers 6, und sie sollen zwei Schichten oder zwei Stapel von je 6 Stück auf den reinen Tisch legen. Der Tisch war ungefähr so, ja, das trifft es vielleicht ganz gut, 1 Meter mal 50 Zentimeter, wahrscheinlich ein bisschen kürzer, ein bisschen tiefer wie das Pult hier. So groß war der Tisch. Und jetzt, wie kriegen wir so viel Brot auf diesen Tisch? Ich kann nicht alles nebeneinander ausbreiten. Das heißt, da waren richtig hohe Stapel an Brot auf diesem Tisch. Wenn Mose in dieses Zelt reingekommen ist, er hat zuerst nicht mal den Tisch gesehen, weil da war einfach nur Massen an Brot. Da waren große, hohe Stapel. Wir haben gesehen, die viel genug für das ganze Volk sind. Das Brot soll uns also nicht nur die Köstlichkeit und die Schönheit des Herrn Jesus vor Augen malen, sondern soll uns auch vor Augen malen, dass Jesus uns in einer so großen, umwerfenden Masse an Brot zur Verfügung gibt. Wieder unsere Kernfrage, warum liegt dieses Brot dort an diesem Ort, um uns zu symbolisieren, das Leben des Herrn Jesus ist genügsam. Jesus ist das Brot, er ist genügsam. Es gibt genug für das ganze Volk und es gibt für jeden Einzelnen einfach eine Masse an Brot. Und ganz ehrlich, versucht mal 2,1 Kilo Brot am Tag zu essen. Da braucht ihr nicht mehr viel, oder? Da seid ihr ordentlich satt. Und das schon in diesem Bild drin. Wie viel mehr ist der Herr Jesus genug, der doch weit besser ist wie dieses Brot? Dieses Brot war auch die einzige Speise, die man an diesem Ort hat essen dürfen. Der Priester ist nicht hineingegangen, hat irgendein anderes Opfer gegessen. Das musste er alles vorne draußen essen, vor diesem Zelt. Aber dieses Brot durfte er an diesem Ort essen, weil dieser Ort der Ort der Begegnung mit dem Herrn Jesus ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben, der Priester, wenn er morgens losgegangen ist, vielleicht der Aaron, er hat nicht zu seiner Frau gesagt, da hat sich selber ein Vesper gemacht und hat gesagt, komm, pack mir mal ein Vesper ein, ich muss heute ins Zelt gehen. Sondern er hat dort im Zelt die Speise von Gott bekommen. Er wurde dort von Gott versorgt. Und so ist auch der Herr Jesus die einzige Speise, die wir brauchen, die wir überhaupt haben können in der Gemeinschaft mit Gott. In der Beziehung mit Gott ist der Herr Jesus die einzige Speise, die es gibt. Und dass es genug ist, habe ich euch gerade schon erklärt. Dass es eine köstliche Speise ist, haben wir auch gesehen. Es gibt nichts anderes. Oder das sagen einmal ermahnt, es gibt nichts anderes und gleichzeitig tröstend, ihr braucht nichts anderes. Ihr braucht nichts anderes wie den Herrn Jesus, ihn zu essen. Und der Jesus sagt in Johannes 6, mich zu essen heißt an mich zu glauben. Zu glauben, dass ich genug bin und das in mich aufzunehmen, indem ich zum Beispiel die Evangelien lese, indem dass ich das Wort Gottes lese und ihn darin suche und darin Beziehung mit ihm lebe. Dass ich darin mit Jesus Beziehung lebe. Oder aber oder aber im Abendmahl, dort an den Herrn Jesus zu denken. Das Bild von den Schaubroten geht weiter. Und ich möchte den Vers 7 mit uns lesen. In 3. Mose wieder, Kapitel 24, den Vers 7, da sagt das Wort Gottes: Du sollst auf jede Schicht, also auf jeden von diesen Stapel, reinen Weihrauch legen. Er soll für das Brot sein, als der Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, ein Feueropfer für den Herrn. Also obendrauf auf dieses Brot kam reiner Weihrauch. Was ist Weihrauch? Weihrauch ist das Gewürz in der Bibel, das unter anderem auf den Räucheraltar kommt, das dann für die Gebete steht. Weihrauch ist das, was symbolisiert, es ist für das Volk Gott wohlriechend, also wohlangefällig. Das ist dort, wo Gott Gefallen daran hat. Da kommt in der Bibel Weihrauch vor. Das ist das Symbol für Weihrauch. Wenn also da oben drauf Weihrauch gelegt wird, was heißt das? Wir würden vielleicht in unserer deutschen Umgangssprache sagen, der Weihrauch ist das Sahnehäubchen obendrauf auf der Torte. Ich denke, dieses Sprichwort kennt ihr. Da obendrauf noch ein Sahnehäubchen, oder andere sprechen vom I-Pünktchen, das Letzte, das es voll perfekt macht. Und so auch beim Herrn Jesus. Am Ende von seinem Leben, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, hat seinen öffentlichen Dienst gewirkt und sagt zu seinen Jüngern: Lasst uns nach Jerusalem gehen, dort muss der Sohn des Menschen getötet werden. Und ein paar Tage später geht er auf den Berg hoch, wir nennen ihn den Berg der Verklärung, und Gott stellt ihm ein Zeugnis aus auf diesem Berg. Jesus wird verwandelt, Mose und Elia kommen dort und Gott stellt ihm das Zeugnis aus. Quasi Schuljahr, Ende, ihr bekommt euer Zeugnis. Und was sagt Gott zu ihm? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist dieses Weihrauch, das Gott gibt. Das ist dieses Weihrauch, das er dort drauflegt. Matthäus 17, Vers 5 ist das, eine Stelle davon. Das ist die Wohlgefälligkeit die Wohlgefälligkeit Jesu vor Gott. Er war absolut perfekt und absolut wohlgefällig. Darf ich euch fragen, was würdet ihr mit eurem kostbarsten Stück machen? Ich weiß nicht, vielleicht wart ihr im Urlaub, wart am Meer und die Kinder haben sich eine Muschel mitgebracht. Manchmal findet man so große Muscheln, oder was wir früher gemacht haben, wir waren im Restaurant, haben die Muscheln gegessen und dann haben wir gefragt, dürfen wir die Muscheln mitnehmen, so diese großen, oft dann durften wir sie mitnehmen, das war dann so die Errungenschaft. Vielleicht der andere hat ein Fotobuch oder sowas oder einfach die Zeit mit der Familie, vielleicht ein Mädchen oder so hat sich einen Rock gekauft und hat gesagt, das ist meine Erinnerung an den Urlaub. Was würdet ihr damit machen, mit diesem kostbaren Stück von eurer Errungenschaft? Ich würde es verbrennen, einfach verbrennen, wegmachen. Dann würden wir natürlich nicht, oder? Gott aber tut es. Es steht hier in dem Text, diesen Weihrauch, der ist zum Gedenken bestimmt, ein Feueropfer für den Herrn. Er hat es einfach verbrannt. Und so hat Gott sein kostbarstes Stück nicht in ein Regal gestellt zum Ausstellung oder sowas, sondern er hat ihn verbrannt. Er hat ihn gekreuzigt, den Herrn Jesus. Gott hat den Herrn Jesus gekreuzigt, so wie der Weihrauch, das Sahnehäubchen, das I-Tüpfelchen, die Abrundung des perfekten Lebens des Herrn Jesus ist. So hat Gott den Herrn Jesus genommen und hat ihn einfach verbrannt und also hat ihn gekreuzigt, hat ihn dahingegeben, hat ihn geopfert. Ich möchte uns aus Johannes 6 lesen, wo der Herr Jesus uns selber erklärt. Das ist auch das Kapitel, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und da möchte ich uns den Vers 51 vorlesen, wo der Herr Jesus uns dasselbe erklärt. Vers 51, Johannes 6, 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und es erklärt er, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dass Gott den Herrn Jesus geopfert hat, ihn als Brandopfer dargebracht hat, hat der Welt Leben gegeben, hat der Welt das Leben gegeben. weil Gott sein Wertvollstes geopfert hat. So wie wir, ich erinnere nochmal an die Muschel oder an den Rock oder an das Fotoalbum oder was auch immer, wie wir das nie hergeben würden, aber der Herr Jesus hat es getan. Er hat es geopfert, damit die Welt Leben hat. Kommen wir zu unserer zentralen Frage, unserer Ausgangsfrage zurück. Warum liegt dieses Brot an diesem Ort? Wir haben gesehen, zum einen um das vollkommene und herrliche Leben des Herrn Jesus zu verbildlichen. Zum anderen um zu zeigen, es ist absolut genug da. Und zum dritten aber auch, um dem Volk zu zeigen, dieses Brot muss geopfert werden. Es wird ein Opfer geben müssen und dieses Brot wird wegkommen. Was hat nun dieses Volk daran? Was hat dieses Volk von diesem Opfer? Der Text sagt uns, ich lese nochmal vor, wenn wir zurückgehen, du sollst je eine Schicht rein Weihrauch darauf legen, das ist für das Brot als der Teil, der zum Gedenken bestimmt ist. Oder daran sollst du denken, das soll deine Erinnerung sein. Daran sollt ihr euch erinnern, daran sollt ihr denken, an dieses Opfer. Für die Juden damals, für den Aaron, für den Mose, für den Josa und so weiter, hieß es, wir schauen dieses Brot an und erinnern uns, es muss geopfert werden. Es wird einmal dieses Opfer geben. Für uns heute heißt das, dieses Opfer war da. Wir erinnern uns daran, dass der Herr Jesus sein Leben gegeben hat. Und wir verstehen heute viel, viel davon, was es bedeutet, der Jesus hat sein Opfer, hat sein Leben gegeben. Der Jesus selber sagt, in der Nacht, als er verraten war, das Brot genommen hat, es gebrochen hat, sagt er, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Wir sind nicht weit weg von der Stiftshütte damals. Gott selber, der Herr Jesus selber, gibt uns das Abendmahl, um uns immer wieder daran zu erinnern und sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch, ich bin euch völlig genug. Ich bin euch ein wunderbarer Kuchen. Und ich habe mein Leben, dieses Leben habe ich für euch gegeben, damit ihr leben könnt. Das ist die Botschaft, dass ihr daran euch erinnern sollt. Ich habe mir 7 Punkte rausgeschrieben. Ich habe mal die Bibel durchforscht, das Neue Testament nochmal durchgegangen, gesucht 7 konkrete Punkte, die Auswirkungen des Todes des Herrn Jesus, was ist die konkrete Auswirkung des Todes des Herrn Jesus? Was sagen die Apostel, was sagt Jesus selber? Und da möchte ich uns 7 Punkte mit hineinnehmen, ohne den Anspruch zu haben, das ist alles, aber 7 Kostbarkeiten des Todes des Herrn Jesus. So, wir werden jetzt einige Stellen aufschlagen. Wenn ihr mitschlagen wollt, dürft ihr es tun. Ich werde es immer ansagen, aber ihr könnt doch auch einfach zurücklehnen und es genießen, was der Jesus für euch getan hat. Die erste Stelle ist in 1. Petrus 2, Vers 24. An was gedenken wir beim Abendmahl? Ich lese ab Vers 22. 1. Petrus 2, ab Vers 22. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, der Herr Jesus ist gestorben, dass wir den Sünden nicht mehr, die Strafe nicht mehr für die Sünden tragen müssen, sondern dafür hat er gelitten, um die Seinen von den Sünden Last zu befreien. In 1. Korinther 15, der Vers 3, wo Paulus auch eine Aussage gibt, warum der Jesus sterben musste. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich empfangen habe, nämlich, dass der Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das ist der Kern. Ich habe ihn zweimal reingenommen. Das ist der Kern. Der Jesus ist wirklich für unsere Sünden gestraft, gestorben. Er hat aber einen weiteren Sieg davongetragen, und zwar in Römer 6, die Verse 10 und 11, wo Paulus ein weiteres Mal sagt, warum der Jesus sterben musste. Denn was er, Jesus, gestorben ist, das ist ja für die Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebte für Gott. Haltet auch ihr euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Der Jesus hat nicht nur die hässliche Last der Sünde getragen, die Strafe dafür, sondern er hat uns befreit. Wir können uns durch den Tod Jesu dafür halten, dass wir nicht mehr sündigen müssen, weil er die Macht der Sünde zerstört hat auf Golgatha, weil er dort die Macht der Sünde zerstört hat. In Hebräer 2, Vers 14 nennt der Hebräerschreiber gleich zwei Aspekte. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Der Herr Jesus sagt, durch seinen Tod habe ich den Teufel besiegt. Ich habe den Teufel gebunden. Ich habe damit den Teufel die Macht genommen. Der Teufel kann nicht mehr anklagen. Der Teufel tut nur noch das, was der Jesus möchte. Er ist ein Hund an der Kette, der nur so viel Spielraum hat, wie das Herrchen ihm sagt. Weiter sagt er aber auch, ich habe den Tod überwunden. In Offenbarung sagt er, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ich habe den Tod überwunden. Jetzt die Tage, in der letzten Zeit sind einige von unseren alten Geschwistern gestorben. Liebe Gemeinde, wir wissen, wo sie sind, weil der Herr Jesus gestorben ist und weil er auferstanden ist. Wir wissen, wo sie sind. Wir wissen, wo sie sind. Ein der Aspekte, der mich selber bewegt hat, steht in Lukas 8. In Römer 8. Dieser Aspekt hat mich selber nochmal bewegt, weil Paulus eine unfassbare Macht dem Tod Jesu zuschreibt. Und zwar in Vers 34. Da ruft Paulus aus und fragt, wer will uns verurteilen? Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Liebe Gemeinde, der Tod Jesu heißt unsere Heilssicherheit. Es kann keiner, kann mich anklagen. Keiner kann uns, die wir zu Christus gehören, vor Gott anklagen. Da ist nichts mehr. Warum? Der Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er sitzt zu Rechten Gottes. Und er tritt für uns ein. Und vielleicht der größte und wichtigste Aspekt, in Johannes 15 lesen wir davon, und es ist unser siebter Aspekt, den wir mit hineinnehmen, der Tod Jesu ist Gottes absoluter Liebesbeweis für uns. Jesus selber sagt hier, größere Liebe hat niemand, also so Römer, Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Liebe Gemeinde, der Tod Jesu ist der größte Liebesbeweis an uns. Er hat all diese unendlichen Strafen auf sich genommen, dass wir es nicht tun müssen. Und er hat es getan aus Liebe. Hebräerschreiber sagt, er tat es mit Freuden, weil er wusste, was danach kommt. Das ist die Herrlichkeit, an die wir uns erinnern dürfen. Und noch weit mehr, wir wissen, da ist noch weit mehr dabei. Das ist die Erinnerung, die in den Schaubroten in der Stiftshütte schon drin waren und an das wir uns heute erinnern wollen. Das ist durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus geschehen. Lasst uns zurückkommen. Wir haben noch zwei Verse in 3. Mose 24 und wollen die Verse 8 und 9 noch anschauen. Der Vers 8 werden wir nur in einem kleinen Nebensatz anschauen, den Vers 9 noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben schon viel vom Evangelium gehört und jetzt finden wir hier ein Bild, das gegen das Evangelium spricht, das genau der Gegenteil ist. Ich lese uns in Vers 8 vor. Da steht, Sabbat für Sabbat soll Aaron sie beständig vor dem Herrn aufschichten, als eine Gabe von den Kindern Israel, als ein ewiger Bund. Warum Sabbat für Sabbat? Ganz ehrlich, will da jemand Brot liegen haben, das länger wie eine Woche dort liegt? Wollen wir das zu Hause? Wollen wir Brot dort liegen haben irgendwie, das vielleicht 1, 2, 3 Monate, 4, 40 Jahre oder sowas dort liegt? Nee, oder? Dieses Brot gibt uns schon an sich in seinem Wesen die Vorschattung, das kann es nicht sein. Brot wird hart, Brot wird eklig, irgendwann wird Brot wieder weich und dann ist es noch ekliger. Brot kann nicht das Wahre sein, das muss dem Volk klar sein. Und deswegen mussten sie das Brot Woche für Woche austauschen, immer wieder austauschen. Der Herr Jesus aber ist nicht so. Der Hebräerschreiber sagt, der Herr Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht. Ein für alle Mal und muss nie wieder ausgetauscht werden. Der Herr Jesus wird nicht anfangen zu schimmeln. Nein, der Jesus sitzt im Himmel zu Rechten Gottes, hat das vollkommene Opfer gebracht. Und Vers 9, und es, das Brot soll Aaron und seinen Söhnen gehören, sie sollen es essen an heiliger Stätte, denn ein hochheiliges von den vollen Opfern des Herrn soll es ihm gehören als eine ewige Gebühr. Wer darf von diesem Brot essen? Was sagt der Text? Es soll Aaron und seinen Söhnen gehören. Aaron und seine Söhne dürfen davon essen. Das Spannende ist allerdings, der Vers sagt im gleichen Satz auch, es gehört nicht seinen Söhnen, sondern es gehört Aaron. Wenn wir den Vers weiterlesen, kommt zweimal dieses Wort gehören drin vor. Einmal Aaron und seinen Söhnen und danach konkretisiert er und sagt er, dieses Brot gehört Aaron. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Das Brot gehört einem, dem hohen Priester. Und wer darf davon essen? Wer darf von diesem Brot essen? Die Söhne des hohen Priesters. Die, die ebenfalls Priester sind, die dürfen davon essen. Weil es einem gehört, haben die anderen Anteil daran. Das Abendmahl, wenn wir es im Neuen Testament nur suchen, werden wir das Wort Abendmahl nicht finden. Sondern was wir finden, ist die Formulierung in 1. Korinther 10, 11, Vers 20, das Mahl des Herrn. Und wenn ich dieses Wort, wenn ich diese Wörter ganz wörtlich übersetze, dann bedeutet es, das zum Herrn gehörende Mahl. Das zum Herrn gehörende Mahl. Liebe Gemeinde, nicht der Alfred, nicht die Baptistengemeinde in Schwäbisch Gmünd, nicht die Ältesten laden euch nachher zum Gottesdienst, zum Abendmahl ein. Das können sie gar nicht, weil es gehört ihnen nicht. Das wäre wie, wenn ich sagen würde, liebe Gemeinde, wir treffen uns heute alle Abend, heute Mittag alle bei Lukas, kommt alle. Das kann ich nicht. Es ist nicht mein Haus, es ist nicht meine Wohnung. Wir können euch nicht einladen zum Abendmahl. Das Mahl gehört dem Herrn. Und es ist der Herr Jesus, der uns einlädt und der sagt, kommt zum Tisch, kommt hierher. Er sagt sogar in Lukas, mich hat ernstlich danach verlangt, mit euch zu essen. So hat der Herr Jesus Sehnsucht und ihm gehört dieses Abendmahl. Und jetzt die Frage, wer darf von diesem Abendmahl essen? Der hohe Priester, ja, und seine Söhne. Es ist nicht jeder eingeladen zum Mahl, sondern die Söhne. So wie in dieses Zelt nicht jeder reinlaufen durfte und dieses Mahl essen darf, zum Beispiel die Heiden hatten keinen Zutritt, durften nicht zum Zelt kommen, so dürfen nur die davon essen, die wirklich zu dem Priester gehören, die zum hohen Priester gehören und die dürfen es davon essen. Aus diesem Grund auch haben wir es in unserer Gemeinde so, dass manche beim Abendmahl stehen und manche sitzen. Nicht jeder gehört dazu. Unser Wunsch ist, dass jeder zugehört. Und wenn jemand heute da ist, der sagt, ich gehöre nicht dazu und ich habe bisher noch nicht vom Abendmahl gegessen, weil ich nicht zum Herrn Jesus gehöre. Aber jemand da ist, der sagt, ich will aber. Ich habe jetzt gehört, ich habe die letzten Wochen, ich war vielleicht sogar das erste Mal heute hier beim Gottesdienst dabei und ich will dieses Brot essen und ich möchte vom Herrn Jesus, ich möchte zum Herrn Jesus gehören. Das Wunderbare ist, Ihr seid eingeladen. Wer glaubt, dass das, was für den Herrn Jesus gehört, wahr ist? Und wer glaubt, dass der Jesus für seine Sünden gestorben ist? Und wir haben uns einige Aspekte angeschaut. Wer daran glaubt und sagt, das ist alles, was ich brauche. Ich will ohne Festspur in das Heiligtum kommen. Ich will mir keine Hintertüre offen lassen, sondern ich will ganz meine ganze Hoffnung auf den Herrn Jesus setzen. Du bist eingeladen, du bist eingeladen. Du musst dich nicht erst taufen lassen, du musst auch nicht erst Gemeindeglied werden oder was auch immer. Du bist eingeladen. Dann nimm teil am Abendmahl. Heute, hab keine Angst und nimm daran teil, wenn du glaubst, dass du zum Herrn Jesus gehörst, dass du dazugehörst. Aber im Nachgang, dann fordere ich dich auch auf, dann lass dich auch taufen. Dann lass dich auch taufen. Dann geh zu den Ältesten, Alfred ist da. Dann geh zu ihm und sag, ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte meinen Glauben an den Herrn Jesus bekennen. Wir haben hier ein Taufbecken. Ich bin mir sicher, in einem Monat ist das Taufbecken offen, oder? In wenigen Wochen werden die das Taufbecken aufmachen und werden dich taufen, wenn du möchtest. Wenn du in der Kamera zuschaust und nicht hier bist, dann such die Älteste oder ruf in der Gemeinde an. Ich bin sicher, wenn du keine Gemeinde hast, wir werden kommen und wir werden jemanden schicken, der wird dich taufen. Oder such dir eine Gemeinde, die den Herrn Jesus liebt und lass dich dann auch taufen als Bekenntnis. Und alle, die zu dem Herrn Jesus gehören, ihr seid eingeladen und ihr dürft essen. Ihr dürft dieses köstliche Brot essen. Lasst uns zusammenfassen und diese Perspektive mit ins Abendmahl nehmen. Warum liegt dieses Brot an diesem Ort? Das war unsere Leitfrage. Mose, so hatten wir eingestiegen, ist in den Himmel gegangen und sollte uns, darf ich sagen, die himmlischen Pelimeni bringen. Sollte uns den Himmel erklären und sollte uns das Evangelium erklären. Und er hat Brote mitgebracht, hat Brote auf die Erde gebracht. Und wir haben manche Aspekte davon gesehen. Die Brote zeigen uns das vollkommene, perfekte und herrliche, liebliche Leben des Herrn Jesus. Und sie zeigen uns, es ist genug. Liebe Leute, liebe Gemeinde, wir brauchen kein Festbrot. Das Brot, das Leben des Herrn Jesus genügt. Und wir haben gesehen, dieses Brot schaute das Opfer des Herrn Jesus voraus. Darin wurde dieses Brot vollendet. Darin wurde dieses Brot vollendet. Das ist das Evangelium anhand der Schaubrote. Ich möchte die Predigt mit Gebet, ihr wisst, was ich meine, mit Gebet beenden. Jesus, du bist groß. Du bist genug, du bist herrlich und du hast dein Leben für mich gegeben. Du hast geschenkt, dass ich nicht die Sündenlast tragen muss. Du hast mir die ewige Heilssicherheit geschenkt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für dieses wunderbare Evangelium. Und Herr Jesus, ich bitte dich wirklich, schenk du, gieß deinen Geist aus, dass viele, die da sind, dieses Brot heute nehmen und glauben an dich. Und in dir das Leben finden. Danke, Jesus, dass wir von dir bitten dürfen. Danke, Jesus, für dieses herrliche, wunderbare Bild. Danke, dass wir vertrauen dürfen, dass das Leben verändern wird, Herzen anspricht, Freude an dir schenkt, Herr Jesus. Hab du so, so vielen Dank. Danke dir auch für das Brot, das wir jetzt gleich essen dürfen. Amen.